Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ein befreundeter Orchestermusiker hat mir mal erzählt, dass nach der ersten Probe, die er überhaupt in einem Profiorchester gespielt hat, noch als Student, danach hat ein Pultnachbar bzw. sein Pultnachbar zu ihm gesagt: Und willst du immer noch ins Orchester? Ja, dieser Spruch verrät in seiner Ironie ziemlich viel über den Beruf des Orchestermusikers. Um einer zu werden, muss man bei vielen Instrumenten schon im frühen Kindesalter beginnen. Man muss begabt sein, man muss noch fleißiger sein. Man muss starke Nerven haben, um ein Probespiel zu gewinnen gegen zig Konkurrenten. Und man braucht eine hohe Frustrationstoleranz. Denn in dem Moment, in dem man im Orchester sitzt, dann kann man von der individuellen musikalischen Persönlichkeit, davon kann man sich verabschieden. Ja, zu der man sich dann vorher mühevoll entwickelt hat. Dann geht es nämlich nach dem Willen des Dirigenten. Vielleicht ist das ein bisschen überspitzt, aber nicht umsonst haben viele Profimusikerinnen und Musiker mit physischen und psychischen Problemen zu kämpfen. Deshalb sind Fragen wichtig wie: Was bedeutet Orchesterausbildung in unserer Zeit? In welchem kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Kontext steht sie? Und welche Anforderungen formulieren Orchester? Welche Visionen haben Studierende und Hochschulen selbst? Diesen Fragen stellt sich ab heute eine Konferenz in Dresden zur Zukunft des Orchesters. Und mit dem Initiator bin ich jetzt verbunden. Eckhard Klemm, Professor für Dirigieren und Chef der Elbland Philharmonie Sachsen. Schönen guten Tag nach Dresden.
Guten Tag.
Wenn man sich die Eckpunkte der Konferenz ansieht, dann könnte man auf die Idee kommen, da liegt einiges im Argen. Wie steht es denn um die Ausbildung zum Orchestermusiker?
Ich glaube nicht, dass es im Argen liegt. Die Ausbildung ist gerade in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau. Das bekommen wir auch aus den Orchestern gespiegelt, dass die Niveaus der Probespiele sehr hoch sind. Dennoch ist gerade das, was Sie jetzt in der Anmoderation angesprochen haben, eines der Grundprobleme. Wir müssen versuchen zu erreichen, dass die Leute, die ins Orchester gehen, wenn sie drin sind in dem Orchester, dieses Orchester nicht als ein Korsett empfinden, sondern wirklich als ein Modell, wie ich immer sage, funktionierender Demokratie. Und der Dirigent ist eben kein Diktator mehr, der als Autorität auf Gedeih und Verderb anerkannt werden muss, sondern er ist ein Kommunikator, der auf Augenhöhe mit den Musikerinnen und Musikern agieren sollte. Und eine Ausbildung zu finden, die dieses Berufsbild attraktiv hält und attraktiv macht, das ist nicht ganz einfach und darüber wird schon lange diskutiert. Auch die Deutsche Orchestervereinigung hat dort vor einigen Jahren eigene Vorstellungen entwickelt, was nötig ist, um so eine Ausbildung am besten hinzukriegen.
Ja, was ist denn nötig? Was sind denn die wichtigsten Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste?
Also da kann ich zunächst mal nur sagen, was ich persönlich für sehr wichtig empfinde. Ich finde, ein Grundproblem unserer Ausbildung ist, dass wir in die Tradition hinein ausbilden. Ich möchte das mal an einem etwas pointierten Beispiel erläutern. Sie haben als Geigerin oder als Geiger zum Beispiel beim Probespiel ein Mozart-Konzert vorzutragen. Das ist völlig Usus überall in der ganzen Welt. Aber es ist eben ein Konzert, was 250 Jahre alt ist, von dem wir alle denken, wie es geklungen haben sollte. Und das rufen wir sozusagen als Eintrittskarte in die Orchester ab. Währenddessen unsere eigene zeitgenössische Orchesterpraxis fast überhaupt keine Rolle spielt, gleich gar nicht im Probespiel. Und das war ja früher ganz anders. Wir berufen uns immer auf die Tradition. Und diese Tradition war aber zu ihrer Zeit eine ganz lebendige Auseinandersetzung mit dem Künstler und dem Komponisten, der um die Ecke mit mir zusammen gespielt hat. Also das ist in der Barockzeit so gewesen, bis hin zu Mendelssohn, der ja das Konservatorium in Leipzig gegründet hat. Und es wäre damals undenkbar gewesen, ein Sinfoniekonzert zu hören, in dem 200 Jahre alte Stücke erklingen. Selbstverständlich erklangen damals nur zeitgenössische Werke. Und dieses Verständnis ist uns komplett abhanden gekommen. Und das ein Stück weit wieder zu beleben, das ist meine persönliche Auffassung, das ist sehr notwendig, um die Vitalität der Kunst zu erhalten. Und daneben spielen natürlich die Soft Skills eine große Rolle. Deshalb haben wir auch ganz bewusst in die Konferenz einen Tag reingenommen, wo über die Musikermedizin diskutiert wird, weil es tatsächlich nötig ist, darüber zu diskutieren, wie erhalte ich einen Musiker oder eine Musikerin ein Leben lang physisch und psychisch gesund, damit sie diesen schweren Beruf auch wirklich lange Zeit ausüben können. Wie stärken wir zum Beispiel das Ensemble musizieren, die Kammermusik, weil viele der von uns ausgebildeten Studierenden gehen ja gar nicht in die Orchester, sondern gehen in freie Berufe, die ja momentan große Probleme haben, wie wir alle wissen. das ist ein zweites Feld, das müssen wir jetzt hier nicht aufmachen an dieser Stelle. Aber das ist ja ein kreativer Schatz unserer Gesellschaft, was die Freiberufler einbringen. Und es gibt ja auch sehr viele freie Orchester von den vielen Ensembles der Barockmusik, neue Musik und so weiter, angefangen bis hin zur Bremer Kammerphilharmonie, wo ganz andere Modelle des demokratischen Miteinanders im Orchester auch erprobt
werden. Ganz genau,
werden.
Das ist ja auch eine Frage bei Ihrer Konferenz. Wie demokratisch dürfen Orchester überhaupt sein? Für Sie als Dirigent ist es vielleicht ein Albtraum, wenn auf einmal jeder Musiker über eine Interpretation mitdiskutieren möchte. Aber man braucht ja auch Musiker und Musikerinnen mit Persönlichkeit. Wie bekommt man diesen Spagat hin?
Ich denke mal, die Musikerinnen und Musiker sollten breit ausgebildet sein. Und mit breit meine ich eben nicht nur musikalisch breit ausgebildet. Also wir sollten sie nicht zu Spezialisten erziehen, sondern wir sollten zumindest am Anfang des Studiums ihnen die Möglichkeit geben, sich wirklich auch breit aufzustellen. Und da gehört eben auch eine philosophische, eine kulturelle große Bildung dazu. Literatur, Theologie, Philosophie sollten eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Und daneben eben die direkte Auseinandersetzung mit der Kunst der Zeit. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Baustein, der für die Ausbildung wichtig ist.
Aber ganz ehrlich, wenn ich, also die Studierenden, die ich kenne, die Musik studieren, die scheren sich eher weniger um die Theorievorlesung, um die Musikgeschichtsvorlesung. Die brauchen einen Überraum und dort schließen sie sich für mehrere Stunden ein. Wie wollen Sie die zukünftigen Musikerinnen und Musiker für ein solches Curriculum begeistern?
Das, dieses Bild, was Sie gerade entwerfen, ist das Bild, über das wir reden müssen und das wir versuchen müssen, ganz allmählich zu ändern und möglichst schnell zu ändern, weil das ist der Horror, dass die Musiker sich in den Überraum einschließen. Natürlich müssen sie das tun. Jeder Musiker muss eine große Anzahl an Stunden am Tag üben. Aber es darf sich eben nicht allein darauf beschränken. Und ich denke, die Aufgabe von uns Dirigenten und Dirigentinnen ja zunehmend auch, wir haben in einem Konzert jetzt morgen Abend auch Oksana Lüniw zu Gast, die selber bei uns studiert hat. Also unsere Aufgabe ist es, mit den Musikerinnen und Musikern wirklich auf Augenhöhe partnerschaftlich zu musizieren. Man kann mit dem Orchester wahrscheinlich keine Basisdemokratie betreiben. Ich habe mal eine Probe erlebt mit einem amerikanischen Orchester. Da wurde dann tatsächlich abgestimmt, wie man eine bestimmte Stelle spielen will. Und keiner hat gemerkt, dass sie dann in der Reprise anders erklang als in der Exposition.
Und da wird auch eine Probe sehr lang.
Und das kommt noch dazu. Also wir haben ja auch eine Verpflichtung zu einer gewissen Effizienz. Aber das Modell der Demokratie ist ja auch ein Modell, das eine Autorität über einen abgesteckten Zeitraum anerkennt. Und so kann es, denke ich mal, auch funktionieren. Und wenn der Austausch mit den Musikerinnen und Musikern immer auf Augenhöhe passiert, denke ich mal, ist auch eine Anerkennung einer Autorität auf Zeit durchaus möglich.
Nochmal ganz kurz zur Ausbildung. Das klingt natürlich wunderbar, die Ausbildung zu einer großen gesamtmusikalischen Persönlichkeit. Aber ganz ehrlich, im Probespiel entscheidet sich das. Und meinen Sie tatsächlich, die Orchester sind eher daran interessiert, an jedem, der umfassend musikalisch gebildet ist? Oder die gucken nicht doch, wer spielt das beste Mozart-Konzert, wer spielt das beste Tschaikowski-Konzert und wer hat die Nerven in den Orchester-Probespielstellen?
Also man hört schon darauf, wer das beste Konzert spielt. Aber ich erlebe in den Probespielen gerade in letzter Zeit sehr oft, das bekomme ich auch von den Musikerkollegen, gerade in Dresden, von den Spitzenorchestern, Staatskapelle, Philharmonie gespiegelt, dass die Individualität vor allen Dingen gefragt wird. Also es gibt durchaus Probespiele, wo nicht das beste Tschaikowski-Konzert gewinnt, sondern wo diejenige oder derjenige gewinnt, wo die größte Individualität des Musikers oder der Musikerin erkennbar ist. Und das ist das, was die Orchester auch wirklich wollen und letztendlich auch brauchen. Und das erreicht man eben nicht durch so eine technisch fixierte Ausbildung, sondern das erreicht man eher durch eine breite Ausbildung.
Herr Klemm, ganz kurz zum Schluss. Wie sähe für Sie das ideale Orchester der Zukunft aus?
Das ideale Orchester der Zukunft ist ein Orchester, was vital diskutierend in den Pausen miteinander sich über eine Interpretation unterhält, diese Interpretation mit einem gemeinsamen Ziel verfolgt, auf Augenhöhe mit demjenigen, der gerade mal vorn steht. Und vor allen Dingen ist für mich das ideale Orchester der Zukunft eines, was sich wieder um seine eigene zeitgenössische Musik bemüht und die nicht an den Anfang des Programms verbannt mit 10 Minuten Einleitung, sondern dort, wo die zeitgenössische Musik im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht, dort wird wirklich Kunst und Musik vital erlebbar. Und das wünsche ich mir.
Zukunftsorchester oder Zukunftorchester. Unter diesem Titel findet ab heute eine dreitägige Konferenz statt in Dresden, initiiert unter anderem von dem Dirigenten Eckhard Klemm. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.